Jetzt werden wir eine Predigt von Sabrina hören. Und bevor du anfängst, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, werden jetzt wahrscheinlich eher in der Minderheit sein.
Wahrscheinlich, ja.
Aber erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du so hobbymäßig? Was sollte man über dich wissen, wenn man dich kennt?
Man sollte auf jeden Fall wissen, dass ich einen großen Garten habe. Und das wird auch gleich noch mal Thema in der Predigt. Mhm. Daran kann man schon mal sehen, wie wichtig der Garten ist. Ich mache sehr gerne Musik, auch gerne hier, mit den tollen Menschen, die da unten sitzen, zusammen. Ja, das macht mir viel Freude.
Und da habe ich noch eine Frage. Wann hast du das letzte Mal schon eine Predigt gehalten oder ist das heute das erste Mal, dass du eine Predigt hältst?
Ich habe vor einem Jahr die Chance bekommen, durch eine Freundin, die Pastorin ist in Recklinghausen oder war in Recklinghausen, dort das zum ersten Mal auszuprobieren. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe gute Rückmeldungen bekommen und habe dadurch jetzt den Mut gehabt, mich auch euch zu stellen, die ihr mich gut kennt und euch, denen ich noch öfter begegnen werde. Ja, und hoffe, dass es euch genauso gefällt.
Das wird es bestimmt und ich wünsche dir Gottes Segen dafür.
Danke. Ja, wie ihr schon gehört habt, habe ich einen großen Garten. Er ist deshalb so groß, weil er zu einem großen Gemeinschaftshaus gehört. Ich mache ungefähr 90% der anfallenden Arbeiten im Garten, aber tatsächlich ist es nicht mein Garten, weshalb ich natürlich auch noch auf die Bedürfnisse der anderen Hausbewohner ein bisschen Rücksicht nehmen muss bei dem, was ich dort alles umsetze und plane. Eines Tages kam ich nachmittags in den Garten und treffe da Max. Der wohnt bei mir im Haus und er ist total begeistert. Er sagt, Sabrina, guck mal, ich habe alles Holz in die Hütte geschafft. Er war auch sehr verschwitzt, er war völlig fertig, aber unheimlich glücklich und erzählte mir begeistert davon. Fand ich erstmal gut, aber mein Blick ist dann auch schon direkt hinter ihn gewandert, weil dort habe ich etwas gesehen, was mein Herz hat in die Hose sinken lassen. Hinter ihm war nichts, wo eigentlich eine Totholzecke war. Ich bin so eine Öko-Tante. Ich mache mir da unheimlich viele Gedanken, wie kann ich den Garten so einrichten, dass sich möglichst viele Lebewesen da drin wohlfühlen. Und in diese Totholzecke habe ich so viele Gedanken und Emotionen reingelegt. Habe überlegt, welches Material da am besten geeignet ist, habe es über Monate gesammelt und Max hat aufgeräumt, weil da lag ja auch Holz und er wollte alles Holz in die Hütte schaffen und alles war weg. Und ich war kurz in Schockstarre, er war kurz irritiert, weil ich ja nicht so begeistert war, wie er dachte und irgendwann habe ich dann geschafft zu formulieren, du, da habe ich wirklich viel Herzblut reingesteckt. Ich bin gerade traurig, dass das alles weg ist. Er war damit kurz überfordert, weil es kam überraschend. Er war von einer guten Tat ausgegangen, die er da gemacht hatte. War kurz hilflos und ich habe dann einfach vorgeschlagen, können wir jetzt versuchen, das wieder einigermaßen zurückzuräumen. Ich glaube, er war sehr verwirrt, weil er erst mal ein paar Meter weggegangen ist. Hat mich dann auch gestört, weil ich dachte, wieso merkst du denn nicht, dass das jetzt richtig blöd ist und dass wir da jetzt vielleicht noch was unternehmen sollten, um das wieder zu reparieren. Irgendwann ist er dann weggegangen. Und später sagte mir mein Freund, ja, ich kann auch verstehen, dass er weggegangen ist, weil in dem Moment hatte er wahrscheinlich das Gefühl, da jetzt auch gar nicht mit mir so drüber reden zu können. Das heißt, ich kam dann von diesem Gefühl von Trauer, Enttäuschung, Ärger, plötzlich auch in das Gefühl von Selbstzweifel und Hinterfragen. Ist das jetzt in Ordnung, dass ich so empfinde? Es ist schließlich nicht mein Garten. Der gehört allen. Jeder darf dort Projekte verwirklichen, wenn er das möchte. Vielleicht kennt auch ihr solche Situationen, wo es euch nicht gut geht, in der Interaktion mit einem Menschen und ihr viel Mühe aufwendet, eure Gefühle zu offenbaren und dem anderen irgendwie eine Idee davon zu geben, was bei euch gerade los ist. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass euch dann manchmal mit Unverständnis begegnet wird. Verstehe ich jetzt nicht, warum das für dich so schlimm ist. Verstehe ich jetzt nicht, warum du dich so ärgern musst. Sie ist auch entspannt. Muss er nicht so dich da rein verbohren. Und vielleicht kennt ihr dann auch diese Emotionen, dass ihr euch so unverstanden fühlt, darüber Trauer empfindet, Enttäuschung, vielleicht auch Wut. Und dass aber die Rückmeldung, die ihr bekommt, auch Zweifel in euch auslösen. Vielleicht haben die recht. Vielleicht ist es jetzt unangebracht, traurig zu sein. Vielleicht ist es jetzt unangebracht, wütend zu sein. Ich habe später dann mit meiner Therapeutin mal kurz über die Situation gesprochen. Und wir haben so eigentlich relativ schnell rausgearbeitet, ja, Sabrina, du hast dich einfach in dem Moment nicht gesehen gefühlt. Und ich möchte an der Stelle einen ganz kurzen Exkurs nur machen in die Theorie des inneren Kindes. Manche von euch kennen die vielleicht auch. Die Theorie besagt, dass unsere Psyche kindliche Anteile hat und auch erwachsene Anteile. Weil wir als Erwachsene natürlich jeden Tag Erfahrungen machen mit anderen Menschen, Rückmeldungen bekommen über uns als Person, über unser Verhalten. Und diese Rückmeldungen, die bilden in uns selbst so ein Abbild von uns. So sehen wir uns aufgrund der Rückmeldungen anderer Menschen. Und so handeln wir dann auch, weil wir nach unserem eigenen Bild uns ja auch verhalten und auch in dem Fall nach dem Bild der anderen. Und noch viel früher ist uns das auch in der Kindheit passiert. Unsere engsten Bezugspersonen haben uns immer wieder Rückmeldungen gegeben. Wow, du bist toll, du bist geliebt, das hast du super gemacht. Oder auch, ich bin enttäuscht von dir. Ich habe mehr von dir erwartet. Warum hast du das getan? Und manchmal passiert es, wenn wir erwachsen werden auf diesem Weg, in dieser Zeit, dass wir diese Erfahrungen aus unserer Kindheit mit uns tragen und auch noch dann mit uns tragen, wenn uns Erwachsene ein korrektives Feedback gegeben haben und gesagt haben, nein, was ihr als Kind mitgeteilt wurde, das stimmt nicht. Du bist geliebt, du machst das gut, du kannst das, du kannst an dich glauben. Manchmal, und da sind wir dann vielleicht schon im Bereich Trauma, sind diese Sätze, die uns als Kind eingetrichtert wurden, extrem stark. Und einer dieser Sätze ist eben auch in dieser Situation mit Max dann bei mir zum Tragen gekommen, dass jemand sagte, deine Emotionen haben jetzt hier keinen Platz. Das passt jetzt nicht und es ist auch unangemessen. Das ist nicht in Ordnung von dir. Ich möchte mit euch in die Bibel gucken, zu einer Person, die ihr bestimmt alle kennt. Es ist Hagar. Sie ist die Sklavin von Sarah, Abrahams Frau. Und sie ist eine Person, die in einer schwierigen Situation ist, sage ich mal, so ganz, ganz rundherum, weil sie ist erstens aus Ägypten. Sie ist im Land Kanaan, also eine Fremde. Sie hat keine Familie mit sich, keine Freunde mutmaßlich. Sie ist Sklavin, also unfrei und hat in dem Sinne auch nicht das Recht, ihre Bedürfnisse zu äußern, geschweige denn, dass ihre Bedürfnisse beachtet werden. Die Situation ist ja folgende, dass Gott Abraham und Sarah eine große Verheißung geschenkt hat. Ihre Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und je älter die beiden werden, desto ungeduldiger werden die. Wann denn jetzt? Genau, jetzt sind wir schon über 80. Es wird jetzt langsam knapp. Und weil sie so ungeduldig werden, versuchen sie dem nachzuhelfen. Und Sarah schlägt vor, nimm doch Hagar als deine Nebenfrau und dann wird sie dir den ersten Nachfahren schenken, der dann die Grundlage für dein großes Volk bilden wird. Und so kommt es dann auch, Hagar wird schwanger und Das führt dann so ein bisschen zu einer Rollenkonfusion, kann man sagen, weil sie ist jetzt von der Sklavin plötzlich zu einer bedeutsamen Person geworden. Sie trägt den Nachfahren Abrahams in ihrem Leib und trotzdem ist sie immer noch Untergebene Sarahs. Und Sarah hat auch eine schwierige Situation. Sie ist in dem Moment ja an zweite Stelle gerückt, könnte man sagen, zumindest was die Bedeutsamkeit für die Nachkommen anbetrifft. Und weil Sarah damit nicht so gut klarkommt, fängt sie an, Hagar schlecht zu behandeln. Und in diesem Moment steigen wir ein und ich lese mit euch 1. Mose 16, ab Vers 6, wo Abraham zu Sarah sagt, sie ist dein Eigentum. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Und in der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dann springe ich in den Vers 13 und das ist einer der Kernverse. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Erstmal bekommt Hagar hier eine ganz großartige Verheißung. Es wird eigentlich dann nochmal das wiederholt, was ja Sarah schon zugesprochen wurde, aber sie hat nun Ismael unter ihrem Herzen und sie wird Begründerin zahlreicher Nachkommen sein. Aber irgendwie konnte ich mich darauf gar nicht konzentrieren, weil ich so irritiert war über diese Reaktion, dass der Engel einfach sagte, ah, okay, dann geh doch jetzt bitte zurück. Ordne dich unter. Lass dich schlecht behandeln. Und mein erster Impuls war, da wurde doch jetzt überhaupt gar nicht darauf Bezug genommen, wie es ihr geht. Sie hat geschildert, was mit ihr los ist und dass sie weggelaufen ist. Und trotzdem sagt der Engel, geh zurück, lass es mit ihr machen. Das muss so. Ich war wirklich geschockt und noch irritierter war ich dann eigentlich von Hagars zweiter Reaktion, nämlich diese Begeisterung, mit der sie dann sagte, ich wurde gesehen. Mein Gott hat mich gesehen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie gesehen wurde, aber sie hatte es schon und ich habe mich gefragt, warum. Warum war sie mit dieser Antwort so zufrieden? Ich habe dafür ein paar Ideen. Ich glaube, Hagar erfährt zum allerersten Mal, dass überhaupt jemand nach ihr gefragt hat. Hagar, was tust du hier? Was machst du? Ich weiß nicht, ob sie das schon jemals vorher gehört hat, dass jemand fragte, was gerade bei ihr los ist. Zweitens hat überhaupt jemand auch zugehört und wahrgenommen und auf ihre Antwort dann auch eine Reaktion gezeigt. Vielleicht jetzt aus meiner Sicht zumindest nicht ganz so wie erhofft, aber immerhin. Und drittens, und das passt wieder zu meinem Bedürfnis vom Anfang, ich glaube, Hagar hat in diesem Moment zum ersten Mal sich gesehen gefühlt. Sie hatte das Gefühl, da ist dieser Gott und der ist auf mich zugekommen. Und er hat gesehen, dass ich in der Wüste bin. Und er hat meine Situation gehört. Und allein das hat hier in diesem Moment schon genügt. Und was mache ich? Ja, ich versuche weiterhin den Leuten irgendwie verständlich zu machen, was bei mir los ist. Und ich hoffe weiterhin, dass sie die richtige Reaktion zeigen. Dass sie meine Gefühle validieren, dass sie mir eine Bestätigung dafür geben, dass ich richtig bin, wie ich bin, dass ich richtig handle, wie ich bin. Und ich muss dabei die ganze Zeit diese widerstreitenden Erwartungen balancieren. Die widerstreitenden Bedürfnisse balancieren, weil Max' Bedürfnis ist es in dem Moment ja gerade nicht, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Er hat ja seine eigenen. Und so stehen wir dann beide mit unseren Bedürfnissen nebeneinander und schaffen es nicht so recht, gegenseitig uns das zu geben, was wir eigentlich brauchen. Problem ist vielleicht auch, dass die Verletzungen, die ich im Inneren habe, ja gar nicht im Außen gelöst werden können, gar nicht geheilt werden können im Außen, weil die so tief in mir sind. Und das Schlimme ist, dass ich meine Beziehungen, ob das jetzt oberflächliche Beziehungen sind oder auch tiefe Beziehungen zu meinen Hauptbezugspersonen, dass ich die damit so oft überfordere und belaste. Deshalb habe ich eigentlich die Vision, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wie Hagar, dass ich mich auf Gott konzentrieren kann, dass ich zu ihm gehen kann und dass ich weiß, er sieht mich. Mich müssen die anderen nicht sehen. Mich müssen sie nicht so tief kennen. Sie müssen nicht die tiefsten Abgründe meines Herzens kennen, damit wir eine gute Zeit zusammen haben können. Sondern es ist noch viel wichtiger zu wissen, dass es diesen einen gibt, der unser Herz bis auf den Grund kennt. Steve hat das gerade beim Beten auch schon gesagt. Bitte guck in unser Herz ganz, ganz tief rein. Und das tut er. Er kennt es komplett. Unser ganzes Herz, alles, was dort an Narben ist, er kennt es und er sieht es. Weil ich glaube, diese tiefgreifenden Bedürfnisse, das können andere Menschen nicht für mich stillen. Manchmal braucht es eine Therapie, um diese Bedürfnisse aufzuarbeiten. Aber manchmal ist vielleicht Gott auch derjenige, der mir ein Gefühl von Ruhe und Frieden schenken kann, der mir das Gefühl geben kann, dass es da diese eine heilsame, verlässliche Beziehung gibt, in der ich jederzeit gesehen werde. Ich finde das total großartig, dass wir diese Chance haben als Christen. Ich glaube, da haben wir etwas voraus. Da haben wir ein großes Geschenk, zu wissen, er kennt uns, er erkennt uns, er wendet sich uns wohlwollend zu. Und er sendet immer die Botschaft an unser inneres Kind, du bist gesehen. Ich will jetzt nicht verhehlen, dass das auch trotzdem ein langwieriger und steiniger Weg ist, diese Erkenntnis auch wirklich ganz tief in uns reinsinken zu lassen und uns da Vertrauen zu fassen, dass das wirklich so ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil nicht nur wir mehr Frieden bekommen, sondern auch mehr Frieden in unsere Beziehungen einzieht. Und ich gebe dir den Impuls für die nächste Woche, wenn du möchtest, in solchen schwierigen zwischenmenschlichen Situationen einmal gut zu prüfen, ist das jetzt ein Konflikt auf der Sachebene oder geht es hier eigentlich um ein Bedürfnis in mir, das nicht gestillt ist und das auch in dieser Situation nicht erfüllt werden kann. Dann versuche ich in diesem Moment nicht an dem anderen abzuarbeiten und auch nicht an dir selbst. Auch nicht dich selbst zu zerfleischen, dich zu hinterfragen, deine Reaktionen abzuwerten. Nein, das muss nicht sein. Das, was du tust, das tust du aus einem Grund. Und vergegenwärtige dir in dem Moment, dass Gott an deiner Seite ist. Dass er dich sieht in der Emotion, die du in diesem Moment hast. Und dass er dich annimmt in dieser Emotion, die du in diesem Moment hast. Und du darfst dich auch gerne in dem Moment im Gebet an ihn wenden und dich nochmal rückversichern. Hörst du mich? Siehst du mich? Ich habe eine sehr liebe Freundin, der dieser Vers sehr, sehr viel bedeutet. Und in der Vorbereitung habe ich sie gefragt, kannst du für mich mal ganz knapp zusammenfassen, was das für dich bedeutet? Und mit ihrer Erlaubnis darf ich das hier vorlesen. Sie spricht hier von El-Royi, weil das der hebräische Text ist für du bist ein Gott, der mich sieht. Im Kern bedeutet El-Royi für mich, dass Gott mich sieht, wenn ich das Gefühl habe, dass es sonst niemand tut. Für mich bedeutet das, dass Gott mitbekommt, wenn ich Schmerzen habe oder mich verloren oder einsam fühle. Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass Gott dann auch etwas gegen mein Leiden tut. Aber das Wissen brauche ich auch erstmal nicht, um Trost zu finden. Mir bedeutet es sehr viel, dass Gott mich einfach sieht, genau da, wo ich gerade bin. So messy, wie es gerade ist, mit allen Fragen, die ich habe. Ich bin nicht unsichtbar. Und das ist sehr heilsam zu wissen. Ich will zum Abschied gerne noch beten. Vater, ich bitte dich, dass du ganz, ganz tief in unser Herz guckst. Du bist der Einzige, der alle Facetten von uns kennt, der alle unsere Gefühle kennt, alle unsere Ängste, alle unsere Sorgen, all unseren Schmerz. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Gewissheit schenkst, gesehen zu werden. Uns die Gewissheit schenkst, dass du an unserer Seite stehst oder dass du in unserem Rücken bist, um uns zu stärken, dass wir nicht alleine sind, dass wir gesehen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du hierüber uns inneren Frieden schenkst und Heilung, damit wir in unseren Beziehungen, die das Wertvollste sind, was wir haben hier auf Erden, dass wir in unseren Beziehungen die Liebe, die du uns gegeben hast, weitergeben können. Amen.
Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.